Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei uns ist ein neuer Roman von Felwine Sarr erschienen. Der Ökonom und Musiker und Schriftsteller aus Senegal ist mit zwei Sachbüchern international bekannt geworden. Das eine heißt Afrotopia, ein Buch über die Dekolonisierung Afrikas und eine mögliche afrikanische Zukunft. Das andere Buch hat Felwine Sarr zusammen mit der französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie geschrieben. Zurückgeben über die Restitution afrikanischer Kulturgüter ist der deutsche Titel. Felwine Sarr lebt in seinem Geburtsland Senegal und in den USA. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen über seinen neuen Roman. Er hat Ökonomie studiert, er ist Professor heute in den USA, er schreibt Essays, er ist Musiker, er hat also sehr verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. Deshalb habe ich ihn zuerst gefragt, welche Rolle spielt denn dabei die Literatur für Sie? Wann kommt die ins Spiel?
En fait, la littérature est très importante. Elle est là depuis le début.
Die Literatur ist für mich von jeher sehr wichtig gewesen. Von Anfang an habe ich mich mit ihr befasst. Ich habe bereits im Jahr 2009 meinen ersten Roman Daru geschrieben, ein Nachdenken über das, was die Welt ausmacht. Erst später habe ich auch mit den Essays begonnen. Also die Literatur steht für mich ganz oben. Sie ist für mich das Medium, um über die Welt nachzudenken, sie zu erzählen und das, was uns zusammenhält.
Sie haben in Ihrem Afrotopia-Buch auch gesagt über die Bedeutung des Romans für Afrika. Ich zitiere das mal. Der Roman ist einer der Orte, an dem die existenzielle Situation des heutigen Afrika mit am besten zum Ausdruck gekommen ist. Das kollektive Sein des Kontinents, die singulären Erfahrungen und Schicksale seiner Bewohner, aber auch seine Träume und Projektionen. An welche Romane haben Sie denn vor allem gedacht bei diesem Satz?
J'ai pensé à plusieurs romans que les Africains ont écrits depuis les indépendances.
Ja, ich habe da vor allem an eine ganze Reihe von Romanen gedacht, die mit Beginn der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten in den 60er Jahren erschienen sind. Le Soleil de l'étranger, also die Sonne der Fremde zum Beispiel. In diesen afrikanischen Romanen bricht sich eine neue Energie dieser unabhängigen Länder Bahn. Ich glaube, man muss unbedingt lesen, um Afrika zu verstehen. Selbstverständlich studiere man die Wirtschaft, die Politik, die Statistiken und all das, was man Sozial- und Humanwissenschaften nennt. Das ist sicherlich wichtig, aber man verpasst und versäumt einen wichtigen Teil Afrikas, wenn man nicht die Kultur, die Romane liest, die gesamte Vorstellungswelt in sich aufnimmt. Da erfährt man sehr viel über die Gesellschaft, auch über die verborgenen Seiten dieser Gesellschaft, das, was die Gesellschaften prägt und ausmacht. Und dazu gehören eben alle künstlerischen Errungenschaften, alle ästhetischen Hervorbringen des Kontinents. Nur so kann man Afrika wirklich verstehen.
Wenn wir jetzt auf Ihren Roman schauen, bei der deutschen Ausgabe Ihres Romans, da steht ein Satz von Ihnen unter dem Klappentext. Das ist der Satz: Ich wollte einen Roman über Brüderlichkeit schreiben, gegen das Vorurteil der Brüderfeindschaft. Jetzt kann man unter Brüderfeindschaft sehr verschiedene Dinge verstehen. Was genau meinen Sie damit, wenn Sie hier von Brüderfeindschaft sprechen?
Si on lit la Bible.
Ja, wenn Sie die Bibel aufschlagen, dann finden Sie gleich im ersten Buch, im Buch Genesis, die Geschichte zweier Brüder, Kain und Abel. Kain, der Abel tötet, also eine Brüderlichkeit, die von Feindschaft oder Gegensätzlichkeit geprägt ist. Kain tötet Abel aus Eifersucht, weil dessen Opfer von Gott gnädig aufgenommen werden, während seine verschmäht werden. Schauen Sie weiter in der Bibel. Wir haben auch zwischen Geschwistern, zwischen Schwestern dieses feindselige Verhältnis, Rachel und Lea etwa. Also in der Bibel und in der Überlieferung finden Sie wenig von diesem Ideal der Geschwisterlichkeit. Ich wollte hier eine Geschichte über zwei Zwillingsbrüder schreiben, die anders ist, die auf der Suche nach ihrer Identität sind, die aber auch einen Initiationsrhythmus oder Ritus durchlaufen. Echte Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, die sich aber nicht auf biologische Bande begründet, sondern die gepflegt und aufgebaut wird und wo man eben insbesondere eine bewusste Entscheidung für diese gute Brüderlichkeit trifft.
Schauen wir auf diese beiden Brüder, von denen Sie erzählen. Das sind Zwillingsbrüder in Ihrem Roman, die Orte, an denen meine Träume wohnen. Lassen Sie uns mal mit Fodé anfangen. Können Sie uns den ein bisschen vorstellen? Was ist das für ein Mann, Fodé?
En fait, ces deux frères jumeaux, Fodé et Bouhel, donc qui sont nés...
Ja, wir haben diese beiden Zwillingsbrüder, Fodé und Bouhel, die im Abstand weniger Minuten geboren sind, wobei Fodé der Größere, der Ältere ist, denn er lässt Bouhel als Ersten zur Welt kommen. Sie stammen aus demselben Umfeld, sie kommen aus der Gemeinschaft der Serer im Senegal. Ihr Vater ist sehr früh verstorben. Ihre Mutter, Na Adama, ist Lehrerin und kümmert sich hingebungsvoll mit Liebe und Strenge um die beiden Söhne. Beide schlagen aber unterschiedliche Wege ein. Fodé ist derjenige, der sich in der Tradition verhaftet, der sich als Erbe sieht und der dann Lehrling bei einem Initiationsmeister wird unter dem Namen Ngoff. Er gibt das alte Wissen weiter und lernt es, um es später einmal einzusetzen, um seine Gesellschaft schützen zu können. Das ist also seine Wahl, verankert in der Tradition. Ganz anders dagegen Bouhel. Er beschließt eben, Senegal zu verlassen. Er geht nach Europa, nach Frankreich und auch Osteuropa und erkundet die Welt. Er verlässt also seine Herkunft und versucht, einen großen Blick auf die Welt zu werfen, um sie dann zu beherrschen und auch, um dann eine Art Führungsrolle ausführen zu können.
Dans les aventures de l'existence.
Der Fodé hat von seinem spirituellen Lehrer erstaunliche Fähigkeiten erlernt, die er dann auch selbst ausüben kann. Er kann zum Beispiel seinen Körper verlassen und wie so eine Art Geistwesen sich durch die Welt bewegen. Oder er kann, das passiert einmal in ihrem Roman, einen Gegner über sehr weite Entfernungen hinweg töten. Also er kann Dinge, die aus rationalistischer Perspektive heraus unmöglich sind. Warum sind diese Dinge möglich in der Welt ihres Romans?
Justement, c'est ce que j'ai voulu mettre en scène, c'est-à-dire l'élargissement de la géographie de la raison.
Was ich mit Fodé inszenieren wollte, ist eben ein anderer Blick auf das, was wir üblicherweise Wirklichkeit nennen. Sicherlich, man kann unter Wirklichkeit das verstehen, was rational mit den wissenschaftlichen Methoden zu erfassen ist. Aber das ist nicht alles. Es gibt sehr viel mehr als nur das, was wissenschaftlich fassbar ist. Es gibt Möglichkeiten, die scheinbar starren Gesetze von Zeit und Raum zu durchbrechen. Und das mag zunächst mal unvernünftig erscheinen. Ich behaupte aber, die Wirklichkeit, die Welt ist viel weiter als das, was wir uns sozusagen nach dem Maß der Wissenschaft zurechtlegen können. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Ich wollte hier eben in die Tiefe jenseits der Rationalität gehen. Und ich bin sicher, später wird man das, was wir jetzt irrationales Wissen nennen, auch einmal rational nennen können. Blicken wir nur auf die Quantenphysik etwa. Hier zeigt sich, dass im großen Raum andere Gesetze gelten als im unendlich kleinen Raum. Und wir haben Bestände an uraltem Wissen, an Weisheit. Die sind geeignet, unseren Blick auf die Welt zu erweitern. Und es wäre ein großer Verlust, die beiseite zu lassen. Es gibt einfach mehr, als wir üblicherweise unter Rationalität fassen
können.
Also Fodé, Sie haben es beschrieben, ist sehr tief verankert in der Tradition seiner Herkunftsregion. Bouhel, der andere Bruder, der nach Frankreich geht zum Studieren, steigt praktisch aus dieser Tradition. Der setzt sich in Frankreich gerade auseinander mit Schlüsseltexten der westlichen Moderne, liest französische Theoretiker zum Beispiel. Wie würden Sie sagen, diese beiden Brüder auf ihren so unterschiedlichen Wegen, wie stehen die in Verbindung miteinander?
Oui, il y a un lien très étroit déjà. La gemellité, le fait qu'ils soient frères jumeaux.
Es gibt sehr enge Bande zwischen den beiden Brüdern. Zunächst mal sind sie ja Zwillingsbrüder. Aber was sie besonders verbindet, ist eben, dass sie beide Menschen auf einer Suche sind, auf der großen Suchbewegung, während deren sie verschiedene Prüfungen durchstehen müssen. Für Fodé ist es die Prüfung des Zweifels, die Erfahrung des Bösen. Er vollführt ja tatsächlich auch eine Tötung an einem anderen Menschen. Für Bouhel ist es ein unbeabsichtigter Todesfall oder Totschlag, wie immer man das sieht, denn er tötet den Bruder Ulgas, seiner Partnerin. Er verbringt Zeit im Gefängnis und er muss dann diese düstere Periode überwinden. Für beide Brüder also ist es diese Suche, die zugleich auch eine Initiation, eine Einführung in das Reich der Erwachsenen ist. Das zweite Band besteht darin, dass Faudet, obwohl er sehr, sehr weit von Warschau entfernt ist, doch sich bemüht und es auch ins Werk setzt, dass er seinen Bruder aus dieser schlimmen Lage befreit. Er verwendet dazu altes Wissen, alte magische Riten. Hier zeigt sich echte Brüderschaft zwischen diesen beiden. Und diese echte, diese gebaute Brüderschaft kann Zeit und Raum überwinden und zeigt sich eben als Beweis für diese echte Solidarität, für diese echte Brüderlichkeit unter zwei Menschen. Und das dritte Band, das sind die verschiedenen Geister der Vergangenheit. Das sind die Menschen, die in diesem Land gelebt haben und die ihnen auch erneut über den Ort und seine Beschränktheit hinaus, also von einem Nicht-Ort heraus, von einem Nicht-Zeitraum heraus helfen, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen.
Oder ein troisième lieu.
Die Orte, an denen meine Träume wohnen, so heißt der neue Roman von Felwine Sarr, dem Ökonomen und Schriftsteller aus dem Senegal. Wir haben eben schon über die beiden Brüder in dem Roman gesprochen. Faudet, der im Senegal lebt, und sein Zwillingsbruder Bouhel, der ist zum Studium nach Frankreich gegangen. Und dann gibt es einen dritten Bruder in dem Roman, das ist Wladimir, der Bruder von Bouhels Partnerin Olga, einer Studentin aus Polen, die hat er in Frankreich kennengelernt. Und dieser Wladimir leidet an einer psychischen Erkrankung. Gleichzeitig ist er oft äußerst hellsichtig, wenn er über den Zustand unserer Welt redet, über die Zerstörung der Welt durch den westlichen Konsumismus. Ich habe deshalb Felwine Sarr gefragt, wofür steht denn dieser Wladimir, diese Figur in Ihrem Roman, aus Ihrer Sicht?
C'est exactement ce que vous venez de dire.
Sie haben es völlig richtig beschrieben. Es ist diese Verschränkung von Hellsicht und Wahnsinn, was sich in teilweise sehr bizarr anmutenden Handlungen bei Wladimir ausdrückt. Aber er hat eben doch eine sehr ungetrübte Sicht auf die Wirklichkeit. Ich wollte natürlich in dem Buch den Wladimir in seiner Komplexität darstellen, aber grundsätzlich verkörpert er so diesen Zusammenklang von extremer Hellsicht, von Weisheit und das Ganze im Gegensatz zur Vernunft, zur Rationalität. Er sieht vieles sehr richtig, sein Blick ist ungetrübt, er schlägt auch Lösungen vor, die einem verrückt erscheinen müssen aus dem Standpunkt der Vernunft. Er ist überzeugt, Karol Wojtyła wieder zum Leben zu erwecken, etwas, was mit vernünftigen Mitteln nicht zu begreifen ist. Aber ich wiederhole, sein Blick auf die Wirklichkeit ist der richtige. Er wandelt am Rande zwischen Vernunft und Wahnsinn. Teilweise sind es absolut unverständliche Dinge, die er vorschlägt. Aber da steckt auch Wahrheit drin. Und übrigens geht es hier auch um eine Geschwisterbeziehung, denn er hat ein sehr enges Band mit seiner Schwester Olga. Hier geht es auch um Bruder-Schwester-Verhältnis, das aber unter extreme Spannung gerät, das ihn dann auch zu diesem Verbrechen treibt. Er versucht, sie zu töten, weil er ihr vorwirft, dass sie ihn in seinem Versuch, die Welt zu retten, allein im Regen stehen lasse. Von dem Augenblick an wird er gewalttätig und stürzt sich auf sie.
Es ist ganz auffällig, dass in Ihrem Roman bei den Hauptfiguren Religion oder Spiritualität eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist bei Faudet so, das haben Sie auch beschrieben. Bei Bouhel wird es im Verlauf des Romans immer mehr so. Er arbeitet schließlich in einem Kloster, also er wird nicht direkt Mönch, aber er hat eine enge Verbindung zu diesem Kloster. Es ist bei Olga so, es ist auch bei Wladimir so, darüber haben wir gerade gesprochen. Und Sie haben zu dem Roman auch gesagt, das wird bei der deutschen Ausgabe zitiert, ich will dem Leben die leuchtende Seite zurückgeben, ungeachtet des vorherrschenden Zynismus. Ist denn Religion für Sie der Weg, um dem Zynismus etwas entgegenzusetzen?
Je pense que la quête spirituelle elle est importante si on entend spiritualité par chose de l'esprit.
Für mich ist Religion etwas sehr Wichtiges, wenn ich es als eine Art geistliche, spirituelle Suche, ein Bewusstwerden, eine zusätzliche Dimension des Bewusstseins sehe. Und ich habe das auch schon in meinen früheren literarischen Werken so bearbeitet. Zum Beispiel in dem ersten Roman Dahüsch habe ich tatsächlich diese Suchbewegung im Religiösen ausgedrückt, im Zusammenklang von Islam und speziell eben in seiner mystischen Spielart im Sufismus. Und dann habe ich versucht, den in Beziehung zu setzen zum Zen-Buddhismus. In diesem Roman nun geht es um einen Dialog zwischen der alten Weisheit der Seherer und der christlichen Religion. Sie wissen ja, dass Buhel dem Bruder Tim begegnet, der ihn einführt in diese Nachdenkensbewegung, wo sie gemeinsam Fragen stellen über das Absolute und das Endliche, über den Glauben, über Gott und über Nicht-Gott, über das Sich-Annähern an das Geheimnis. Das alles sind zusätzliche Dimensionen des Fragens, die sich hier eröffnen. Wenn man den Geist so schweifen lässt, dann eröffnet man sich dadurch eine Höhe und eine Tiefe, die eben über die bloße Dinghaftigkeit der uns umgebenden Welt hinausgeht. Selbst wenn man dann agnostisch sich zurückzieht und sagt, wir können keine Antworten finden, ist es doch ein lohnendes Unterfangen, etwas, was man eben braucht, um die Fülle des Daseins zu erlangen, um eben Intensität und auch Reife in einer menschlichen Gesellschaft und für sich als Mensch zu erlangen. Auf dieser spirituellen Reise entdeckt man auch die Wichtigkeit des richtigen Wortes. Und in diesem Sinne ist es in der Tat eine Art Gegenbewegung zu dem Zynismus des bloßen Hier und Jetzt.
Ça nous éloigne de tous les cynismes et de toutes les simplicités.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, diese Spiritualität, die Buhel entdeckt in diesem Schweizer Kloster, also in einer katholischen Institution, und die Spiritualität, die Fouday praktiziert aus den Traditionen seiner Heimat im Senegal heraus, dass die ja auch so etwas wie Brüderlichkeit stiften, also eine europäisch-afrikanische Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, oder wird es überinterpretiert?
Oui, je pense réellement, et d'ailleurs,
ja, man kann das so sagen. Der Beitrag, den Fouday leistet zur Rettung von Buhels bei seiner Prüfung in Europa, ist eben, dass er sein gesammeltes Wissen der Ahnen anwendet, um ihm zu helfen. Es geht aber hier darum, dass man die Grenzen des Gebietes, in dem dieses Wissen entstanden ist, überschreitet. Wir treten hier auf etwas zu, was man das menschliche kulturelle Wissen nennen könnte, was deterritorialisiert wird, was also die Grenzen der jeweiligen Entstehungsgebiete überwindet, insbesondere eben hier in dieser Geschichte, wo Buhel Heilung und Versöhnung in dem christlichen Kloster sucht. Er, der eben das Wissen der Fouday zunächst mal hinter sich gelassen hat. Aber er erfährt eben ganz wesentlich auch Unterstützung durch Fouday und das Herkunftswissen, das dieser wiederum von Ngoff erhalten hat, von seinem spirituellen Lehrmeister. Ich meine also tatsächlich, dass diese unterschiedlichen Bestände miteinander in einen Dialog treten, dass aber eben die Menschheit insgesamt das genießen und sich das aneignen soll, unabhängig von der jeweiligen Herkunftsgesellschaft.
Humain nous appartenait à tous, quelle que soit la géographie et la culture d'où on vient.
Die Orte, an denen meine Träume wohnen, der Roman von Felvin Sarr, der wurde aus dem Französischen übersetzt von Doris Heinemann, erschienen ist er im S. Fischer Verlag mit 192 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Felvin Sarr, ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei uns.
Danke, merci.
Und vielen Dank an Johannes Hampel, er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Merci beaucoup.